Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Spielwarenmesse Podcasts. Mein Name ist Marco Jahn, ich arbeite bei der Spielwarenmesse EG im Digital und Content Marketing und bin Host dieser wunderbaren Show. Interviews zu spannenden Themen mit wichtigen Leuten aus der Branche findet ihr nur hier. So auch heute, denn Anne Polsack von Mattel und Toan Nguyen, unter anderem Gründer von Jung von Matt Nerd, sind bei mir zu Gast. Den Podcast wollten wir eigentlich schon auf der Spielwarenmesse 2024 aufnehmen. Doch eine heisere Stimme und ein Trauma in der Garderobe haben uns aufgehalten. Umso schöner, dass es jetzt noch geklappt hat und wir gemeinsam über das Thema schlechthin Kiddles reden können. Besonders spannend dabei sind die Ergebnisse der Studie Kindheit und gegenwärtiges Glück, welche die beiden gemeinsam auf der Spielwarenmesse vorgestellt hatten. Woher also der aktuelle Boom von Spielwaren für das innere Kind kommt und warum unter anderem Stilgruppen sinnvoller als Zielgruppen sind, erfahrt ihr jetzt exklusiv in dieser Folge. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hallo Anne, hallo Toan, herzlich willkommen zum Spielwarenmesse Podcast. Freut mich sehr, dass ihr in der heutigen Episode dabei seid. Wie geht's euch denn?
Vielen Dank für die Einladung. Hier alles wunderbar. Wir haben die Spielwarenmesse gut überstanden und jetzt geht's richtig los.
Ja, ich habe auch, mir geht's eigentlich auch gut. Ich habe ja schon im Vorgespräch erzählt, ne, die Kinder haben Windpocken gerade zu Hause. Das heißt, ich bin kaum aus 2 Wochen Childcare. Und freue mich ein bisschen auf Abwechslung hier, deswegen danke, dass ich hier sein darf.
Freut mich sehr, wie gesagt, dass ihr dabei seid. Ich habe euch kurz im Intro schon mal vorgestellt, aber ich denke, unsere Hörer würden gern noch ein bisschen mehr über euch erfahren, wer ihr so seid und was ihr macht. Wollt ihr euch denn noch mal kurz zu Beginn vorstellen?
Dann starte ich mal. Mein Name ist Anne Polzack. Ich leite bei Mattel die Unternehmenskommunikation und arbeite bei uns auf allen Marken. Wir haben ein sehr, sehr großes Produktportfolio. Von daher bin da mit allen Marken ganz eng verbandelt und bin bei Mattel schon seit vielen, vielen Jahren und habe eine große Leidenschaft natürlich für alle unsere Marken und Produkte schon seit meiner Kindheit.
Ja, dann schließe ich mich mal kurz an. Ich bin der Toan. Ich bin Gründer und Geschäftsführer einer Firma, die sich Jung von Matt Nerd schimpft. Ja. Und unsere Prämisse ist so ein bisschen, dass wir eine, ich sage immer, spezialisierte Agentur sind, die sich dem ganzen Thema Fandom und Nerdkultur widmet. Das ist alles, was man auch, glaube ich, aus der Spielwarenindustrie kennt. Fantasy, Gaming, Science Fiction, japanische Anime- und Manga-Kultur bis hin zur Cuteness-Culture, ne, wenn man sich die ganzen Plüschtiere anguckt. Und was wir eigentlich im Kern machen, ist, dass wir natürlich einmal das Privileg haben, mit tollen Marken aus der Gaming-Industrie arbeiten zu dürfen, mit tollen Marken wie Mattel natürlich, aber eben, und das ist so ein bisschen so die Gründungsidee gewesen, auch Marken, die eigentlich mit dieser ganzen Kultur gar nichts zu tun haben, helfen durch Kooperationen im Gaming, Kooperationen mit Franchises, IPs oder auch Spielzeugherstellern, neue Stilgruppen und Communities zu erreichen.
Ja, super. Vielen lieben Dank für die kurze Vorstellung. Ich denke, jetzt haben unsere Zuhörer noch einen besseren Eindruck von euch. Wir haben aktuell Mitte Februar, also kurz nach der Spielwarenmesse. Eigentlich wollten wir den Podcast auf der Spielwarenmesse aufnehmen. Da hat die Stimme von der Anne ein bisschen versagt, aber das ist ja auch ganz normal im Messebusiness. Wir haben ja jetzt die Möglichkeit, auch es heute noch aufzunehmen. Wie ist denn euer Fazit zur Spielwarenmesse 2024? Was hat euch denn besonders gut gefallen? Gibt es denn ein Erlebnis, was euch in Erinnerung geblieben ist?
Ja, das ist ja der Grund, warum wir heute auch hier zusammengekommen sind. Also die Spielwarenmesse war extrem verrückt für uns. Also wir sind total dankbar, wie die ganz tolle Woche lief für uns. Bei uns war super viel los. Wir haben alle unsere Partner, Kundinnen und Kunden getroffen. War sehr, sehr cool und vor allem natürlich auch spannend, alle internationalen Kollegen mal wieder zu sehen. Aber ganz besonders in Erinnerung ist mir natürlich geblieben, dass der liebe Toan uns auf unserem Messestand besucht hat und wir gemeinsam eine ganz, ganz besondere Studie zum Thema Kiddles, was ihr auch als Thema so ein bisschen vorgegeben habt, veröffentlicht haben, dort vor Ort das erste Mal. Und Toan für uns auf der Bühne das ganze Thema nochmal zusammengefasst hat, was wir da alles Spannendes rausbekommen haben. Also von daher war das absolute Highlight schon am ersten Messetag.
Über die Studie reden wir auch gleich nochmal. Toan, war das auch dein Highlight?
Ja, das war auf jeden Fall ein Highlight für mich, ne? Also als ich da ankam, muss man für die Hörerinnen natürlich auch wissen, das ist das erste Mal für mich auf der Spielwarenmesse gewesen. Ich dachte, man läuft da einfach rum, bis ich dann verstanden habe, dass man nur als Top-Triple-A-Super-VIP in bestimmte Bereiche kommt und Mattel da quasi ganz oben mitschwimmt, ne? Habe ich erst quasi das Ausmaß des Games verstanden. Für mich, ich war natürlich erstmal komplett überwältigt, wie groß das ist. Ne? Also ich hatte mir das schon groß vorgestellt, aber die Anzahl an Kilometern, die ich da ablaufen musste, ist wirklich insane. Ich hatte noch neben den schönen Dingen ja auch noch das kleine Traumata-Erlebnis, wo ich angekommen bin und einfach meine Jacke an irgendeiner Garderobe abgegeben habe und mir nicht gemerkt habe, welche Garderobe das ist. Bei 12 Eingängen plus X ist das auf jeden Fall keine schlaue Entscheidung. Und dann haben sie irgendwie am ersten Tag angefangen, irgendwie die Lichter auszuschalten und die Räume abzuschließen, da gegen 19.20 Uhr. Da hatte ich richtig Angst, dass ich meine Jacke nicht mehr bekomme. Also die Größe ist schon heftig und klar, ne, ich glaube, dass da grundsätzlich super viel Musik drin ist. Würde, glaube ich, fast meinen, dass man, glaube ich, aus vielen Ständen noch viel mehr rausholen könnte, ne? Weil man heißt ja immer, es ist eine B2B-Messe, aber für mich ist ja B2B auch mittlerweile ein bisschen auch B2C. Wir sind ja alles auch Endkonsumenten irgendwie, wir haben ja alle Social Channels, ja. Follower auf Instagram, LinkedIn, TikTok und Co. Und ich glaube, dass man da, was so die Gestaltung der Messestände angehen kann, dass man da, glaube ich, noch ein bisschen mehr Entertainment reinbekommt. Ne? Ein bisschen mehr Spaß, ein bisschen mehr Aktivierung und das natürlich dann auch, ja, ein Thema, was mich natürlich beschäftigt. Klar, wir gehen da alle irgendwie als Manager und Managerinnen hin, ja, und haben irgendwie Zettel und Business zu machen. Aber um die Brücke dann auch zum Thema Kittles und sowas zu schlagen, ich glaube auch, dass so eine Erfahrung dann eben auch nochmal so richtig, richtig so Abenteuerspielplatzmäßig gemacht werden kann. Weil das ist das, was mich dann auch so am Bewegen, warum ich mega Bock drauf hatte und mich mega gefreut habe, als Mattel mich gefragt hat, ist, für mich ist das halt einfach, ne, das Ausleben des inneren Kindes, dahin zu kommen und alle geilen Spielzeuge zu sehen, die es so gibt. Von daher echt, echt groß, echt crazy.
Ich hoffe mal, du hast jetzt keine negative Einstellung zur Spielwarenmesse nach deiner Horror-Story mit der Garderobe.
Nein, nein, überhaupt nicht. Ich glaube einfach nur, vielleicht gibt's, also vielleicht müsste man mal so eine Mini-Navigation mit Google Maps oder sowas halt machen, ja, wo man halt irgendwie sein Ziel so Halle 12.2 eingibt, ne, und dann die App einem sagt, okay, Thorn, ab jetzt geradeaus, ja, bei der nächsten bitte rechts halten, an dem Kaffee vorbei. Ich glaube, das wäre eine witzige kleine Innovation, die man machen könnte, aber nein, meine Eindrücke sind durchweg positiv.
Das freut mich zu hören. Ich habe mal bei mir beim Schrittezähler nach der Messe geguckt und ich bin tatsächlich auf über 100.000 gekommen. Also das zeigt ja nochmal die Größe der Messe. Ich meine, gut, als Mitarbeiter ist man viel unterwegs, aber mir haben die Füße dann nach der Messe auch wehgetan. Der Thorn hat ja gerade schon gemeint, dass Mattel natürlich immer so ein bisschen exklusiv auf der Spielwarenmesse unterwegs ist und nicht jeder reinkommt. Kannst du uns denn trotzdem so ein bisschen anteasern, was auf der Messe präsentiert wurde?
Absolut, total gerne. Ja, wir haben einige Sachen gezeigt natürlich. Zum einen unser großes Jubiläum auf der Marke Barbie, wo wir dieses Jahr 65 Jahre der Marke feiern. Das haben wir natürlich auch vor allem bei uns auf dem Messestand gesehen mit vielen coolen neuen Produkt-Highlights, wie zum Beispiel Barbie in verschiedenen Größen, Barbie Miniland beispielsweise, also mit absoluten Highlights. Aber natürlich auch die Vielfalt, die wir in dem Portfolio auch haben. Dann haben wir natürlich auch für die Kleinsten mit der Marke Fisher-Price Highlights gezeigt, unter anderem eine ganz, ganz neue Linie mit Fisher-Price Holz. Ja, das konnte man aber auch Gott sei Dank in Außenbereichen sehen, wo wir natürlich auch versucht haben, alle Besucherinnen und Besucher da zu begeistern für das Thema. Und natürlich auch absolut cool Hot Wheels. Und auch da hatten wir einen sehr, sehr coolen Aufbau draußen auf der Messe, wo jeder ein Bild machen konnte mit unserem coolen Bone Shaker, der das erste Mal in Deutschland wirklich war als Life-Size-Fahrzeug. Aber natürlich immer mit einem kleinen Beispiel, wie das auch klein aussieht. Genau, das waren so die absoluten Highlights. Aber natürlich auch unser Kiddal-Thema, was ihr auch so ein bisschen vorgegeben habt, was wir aber auch mit einem riesen Regal bei uns im Eingang nochmal aufgegriffen haben und da nochmal unser komplettes Portfolio auch gezeigt haben, sodass alle Partnerinnen und Partner und Kundinnen und Kunden da direkt sehen konnten, was wir da am Start haben. Und was auch sehr witzig war, da sind alle irgendwie hängen geblieben, weil bei uns in der Games Gallery war so das ganze Thema Spielen. Ja, also es gibt eine neue verrückte Version von Uno, die heißt Numerasi, wo man dann auch horrormäßig plus 10 Karten ziehen muss, oder eben Pictionary AI, wo das erste Mal die AI-Technologie beim Spiel genutzt wird, in dem Moment, in dem man halt Montagsmaler macht und die künstliche Intelligenz dann sieht, ob man es richtig gemalt hat oder nicht. Also jeder hat da irgendwie sich mal versucht, es war ganz witzig. Ja, das waren so unsere absoluten Highlights, kurz zusammengefasst, noch vieles mehr, aber da muss man sich ja immer so ein bisschen kurz halten, damit wir jetzt hier nicht zu sehr ausschweifen.
Aber ihr habt auch richtig geile Lizenzen im Bereich Mega-Blocks, die da kommen werden. Das hat auf jeden Fall, ich dachte so, holy, holy, ne? Was da quasi an, ich darf ja nichts spoilern, aber was an IPs, Partnerschaften, Lizenzen aus der Fandom-Kultur halt kommt, ne? Also wirklich total bunt, total crazy und hier die Monsterfiguren und sowas. Da dachte ich, habe ich auch das Gefühl gehabt, okay, alter Schwede, das, also ich wird auf jeden Fall nochmal teuer für mich, so die kommenden Monate.
Sitzt ja an der Quelle.
Und wenn ich hier so von Uno No Mercy höre, da werden bestimmt auch die ein oder anderen Freundschaften kaputt gehen. Wenn ich das schon immer so mit dem normalen Uno mitbekomme und jetzt dann noch plus 10.
Ja, deshalb heißt es ja No Mercy, da wird jeder, da werden viele Streits wahrscheinlich vorprogrammiert sein, ja.
Ja, definitiv. Jetzt haben wir ja schon öfters das Wort Kiddles gehört, worum es ja auch heute so ein bisschen gehen soll. Könnt ihr vielleicht nochmal, Thorn, du als Experte, nochmal kurz erklären, was dahinter eigentlich steckt? Was bedeutet denn überhaupt Kiddles?
Ja, Kiddles ist ja erstmal eine wunderbare Wortneuschöpfung und besteht ja eigentlich aus zwei Elementen, einmal Kids und Adults. Das wurde dann zusammengefügt und im Kern beschreibt das Phänomen, dass wir in den letzten Jahren zunehmend Erwachsene sehen, die sich für Dinge interessieren, die, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, ja, auf den ersten Blick kindisch halt wirken, ja, von Spielzeug über Videospiele, Entertainment-Programme und Co. Und das ist etwas, was erstmal für wahrscheinlich viele, die jetzt auch zuhören, ein interessanter Wachstumsmarkt sein kann, ja, was aber eben nicht nur, ich sage jetzt mal, auf dieser Kaufebene wichtig ist, sondern aus meiner Sicht eben auch noch fast gesellschaftlich, ja, was man halt sieht. Es gibt ja einen Grund, warum ein Film wie Barbie letztes Jahr auf Platz 1 war, ne, der Kinocharts, ne, und da wirklich einen Rekord nach dem anderen gebrochen hat, ja, und es gibt ja auch einen Grund, warum Platz 2 dann schon auch Super Mario war, ne, also Dinge, die in Anführungsstrichen Kindlichkeit in sich haben oder eine Kindlichkeit ansprechen scheinen, kommerziell extrem erfolgreich zu sein, aber eben auch Leute eben zu bewegen, bis dann auch das FAZ-Feuilleton darüber halt schreibt. Und das ist so ein bisschen, warum ich mich dann auch total abgeholt gefühlt habe bei dem Thema, weil das neben der rein, ich sage jetzt mal, Kaufkraft im Markt, ja, natürlich auch eine super emotionale Komponente hat. Und das ist das, was wir auch ein Stück weit halt erforscht haben, so was macht dieses Phänomen Kiddled eigentlich psychologisch eigentlich aus? So, ja, was sind so die Treiber, die da sich dahinter verbergen? Und was man so in den bisherigen Studien immer nur so lesen konnte, ist, ja, das machen die um Ablenkung zu haben, weil Corona, ne, und um Zeit drüber zu kriegen, ja, das ist sicherlich auch ein Faktor. Nostalgie spielt natürlich auch irgendwie eine Grund. Aber was heißt Nostalgie eigentlich? Ne? Was ist der, also warum entfaltet Nostalgie eigentlich überhaupt eine Kraft, ja, auf dieser Ebene? Und das ist, was wir uns dann tiefer gehend dann auch angeguckt haben.
Ja, da können wir gleich im Detail nochmal genauer drüber reden. Würdest du dich also als Kiddled bezeichnen?
Ja, ich glaube, ich würde mich als Chief Kiddled Officer wahrscheinlich mittlerweile begleiten, wenn ich mir das so angucke. Ja. Aber man sieht das jetzt hier, ich sitze hier hinter Riesenpostern, ne, wo die Gegner von Batman halt in Rahmen gesetzt worden sind. Unser Büro ist voller Spielzeug. Und klar, ich bin definitiv ein Kiddled. Und das Schöne daran ist, ich bin halt nicht alleine. Ne. Es werden immer mehr und mehr. Und das hatte ich auch Anne erzählt, wie viele Reels, Instagram-Accounts es mittlerweile gibt, die sich dedicated damit auseinandersetzen, ihre Hot Wheels Landschaften zu zeigen, ja, Rennen zu inszenieren, wie viele Channels aufgemacht werden, die nochmal alte Werbespots rausholen, ne, für Master of the Universe, für die Turtles und Co. Da merkt man auf jeden Fall, dass da mehr Menschen sind, die sich dafür interessieren, als nur der liebe Thorn.
Ja, Anne, würdest du dich denn selber auch als Kiddled bezeichnen?
Ach, absolut, aber ich Das sieht man ja eigentlich auch schon so ein bisschen daran, dass es eben eine sehr vielfältige Community ist. Ja? Du hast natürlich nicht nur so die Hardcore-Fans von irgendwelchen nerdigen Themen, sondern du hast auch Fans, die einfach sich gerne an ihre Kindheit erinnern. Ja? Hinter mir sieht man He-Man. Ich habe total es geliebt, She-Ra und He-Man zu gucken und damit zu spielen auch als Kind. Oder eben auch, natürlich, meine, jetzt arbeite ich natürlich bei Mattel, habe ich natürlich die tolle Situation, dass ich da auch vieles mitbekomme, aber alleine Barbie, mit Barbie zu spielen in der Kindheit, dann jetzt der Film beispielsweise. Ich war auch die Erste hier mit all den Kolleginnen und Kollegen, die sich bei Zara die Klamotten gekauft hat, als es zum Film natürlich rausgekommen ist. Ja. Also wirklich sich an die Kindheit zu erinnern, an die coolen Momente und dann eben natürlich darüber hinaus ja auch einfach diese Erinnerung aufheben zu lassen. Also das ist total, deshalb würde ich mich auf jeden Fall auch als Kindheit bezeichnen. Einfach schön.
Ja, man hört bei euch beiden auf jeden Fall die Begeisterung für die Thematik raus. Das ist sehr, sehr schön zu hören. Dadurch, dass es so eine vielfältige Zielgruppe ist, die Kiddals, fragt man sich natürlich, kann man es irgendwo unterteilen und somit greifbarer machen? Wie siehst du das, Toran?
Ich glaube, es gibt unterschiedliche Gründe. Also jeder, der so ein bisschen unsere Arbeit verfolgt, also ich versuche ja immer, mich von dem Wort Zielgruppe zu distanzieren. Ja, ich spreche ja immer lieber von Stilgruppen. Ich finde sowas wie soziodemografische Aspekte, um Menschen danach zu deklarieren, was sie kaufen oder wie sie kaufen, nicht immer schwierig, weil wir mittlerweile eben in Lebenswelten sind. Also ich sage jetzt mal, eine 51-jährige Frau kann mit 21-Jährigen, die im Bioladen stehen und beide eine Yogamatte auf dem Rücken haben und beide zum Mandeljoghurt greifen, viel, viel mehr gemeinsam haben als die 21-Jährige mit einer anderen 21-Jährigen, die irgendwie aus dem DM kommt in Maybelline, New York oder sowas, in der Einkaufstüte hat. Deswegen rede ich eigentlich immer eher von Stilgruppen und ich rede immer mehr lieber von Mindset, ne, und gemeinsamen Werten, die Menschen halt teilen. Und im Bereich der Kiddles haben wir das natürlich einmal mit Mattel und der Hilfe von Apinio, einer wirklich super krassen Marktforschungsinstitut, und Kronbach haben wir uns eher anguckt, was sind die Werte und emotionalen Treiber, ja, die das Kiddles-Sein entfachen oder befeuern. Und das sind eher, ich sage jetzt mal, psychologische Muster, die wir erkennen, als irgendwie zielgruppenspezifische Kriterien wie zwei Kinder rein, Haus und Kieselweg oder sowas, ne, und Kombi oder so, sondern eher wirklich so Dinge, die einen halt berühren. Und da sind im Kern eigentlich vier Sachen rausgekommen, die besonders treibend sind. Das eine ist tatsächlich, hat was mit Nostalgie zu tun, aber der viel größere liegende Wert dahinter ist Eskapismus. Ja, also für viele Leute, das ist jetzt keine große Überraschung, wir leben in einer Multikrisengesellschaft gerade, ja, also News lesen macht gerade nicht so viel Bock, Nachrichtenseite aufmachen, und für viele Menschen haben wir herausgefunden, ist tatsächlich Spielzeug kaufen und Spielzeug besitzen ein Moment von wieder Kind sein. Das ist wie so eine kleine Zeitreise, die man vollzieht. Den Alltag vergessen. Ja, also fast 3/4 Leute haben in der Marktforschung gesagt, dass sie die Day-to-Day-Sorrows, ja, die Alltagssorgen für einen Moment halt liegen lassen, wieder einmal Kind sein zu können. Und das war so ein bisschen, wo wir gedacht haben, okay, dieses Kindsein, wieder Kindsein, ne, was bedeutet das eigentlich? Und das ist dann eigentlich so das große Finding der Studie gewesen. Alle Eltern, die hier sind, die kennen das bestimmt, und alle Menschen, die so ein bisschen Selbsttherapie natürlich machen. Es gibt ja diesen Riesentrend des inneren Kindes. Ja? Es gibt diesen Bestseller, das innere Kind muss Heimat finden. Und wir haben herausgefunden, dass Spielzeug eine direkte Korrelation hat auf dieses innere Kind. Ne? Sogar fast eine heilende Wirkung. Eskapismus ist ein Aspekt davon, ein anderer Aspekt ist, und das ist so ein bisschen so meine Historie, meine persönliche Geschichte ist auch, was wir herausgefunden haben, ist Delayed Compensation. Ja, also viele Menschen kaufen sich auch Spielzeug, und ich zähle mich da auch dazu, weil sie dieses Spielzeug vielleicht früher gar nicht haben konnten. Aus entweder monetären Aspekten, ne, also bei meinen Eltern konnte ich das damals nicht leisten, gewisse Dinge zu kaufen, ja, keine Ahnung, ein Turtles-Van oder sowas, ja, oder für meine Cousinen und Cousins, das Barbie-Malibu-Haus, wir konnten uns das einfach nicht leisten, das kann so ein Aspekt sein, dass man sich das später gönnt, ja, und quasi seinem inneren Kind damit Heilung gibt, ne, nach dem Motto, jetzt hast du es endlich, ja, wir haben es geschafft. Und anderer Aspekt, den darf man auch nicht vergessen, viele Kinder, und wenn wir das uns global angucken, hatten vielleicht die monetären Voraussetzungen, das zu kaufen, aber die durften gar nicht so Kind sein, ja, weil die schon mit 9 Geigeunterricht hatten, ja, weil die schon in einer Leistungsgesellschaft aufgewachsen sind, ja, in der sie eben nicht so einen Quatsch machen konnten. Oder weil vielleicht das Wertesystem der Familie gesagt hat, na, so Plastikspielzeug und so Barbies, das wollen wir hier nicht im Haus haben, ja. Und das sind dann vielleicht Menschen, die dann nachher zu Zara rennen, ja, und sich das pinke Pink-Shirt halt kaufen, ja, und dann nochmal Barbie in dem Cabrio, weil vielleicht Mama und Papa irgendwann gesagt haben, so, ha, keine Ahnung, jetzt, ich überspitze jetzt mal in Hamburg-Blankenese, sowas kommt uns aber nicht ins Haus. Ne? Also auch das ist, hat eine extrem heilende Wirkung. Und das sind Sachen, die haben eigentlich wenig mit Soziodemografie zu tun, sondern eher mit psychologischen Mustern. Ja, genau. Und das sind die Sachen, die wir uns natürlich tiefer angeguckt haben.
Wie sehr beeinflussen jetzt dann Medien wie Filme und Serien oder Social-Media-Aktivitäten nochmal mehr diese psychologischen Gründe, die du gerade genannt hast?
Ja, total. Also die Frage ist ja, sehen wir das in Social Media und in und immer mehr Filme so, weil und befeuern das, ne? Oder ist der Content, den wir sehen, das Resultat davon?
Ja. So ein bisschen Henne-Ei-Prinzip.
Ja, genau, klar. Ja, also ich meine, man sieht, was sieht man denn jetzt auf der Welt? Ja, man sieht, der Barbie-Film ist erfolgreich. Man sieht, Super Mario ist erfolgreich. Ja. Aber man sieht auch Konsolen wieder auferlegt werden. Man sieht die Backstreet Boys on Tour gehen. So. Ne? Also das ist ja also ein bisschen Henne-Ei-Prinzip. Am Ende des Tages ist es immer eine systemische Wechselwirkung, die da vonstatten ist. Und Social Media ist aus meiner Sicht eher das Resultat davon, dass man sich jetzt dazu bekennen kann. Ja, dazu bekennen kann, dass man das halt geil findet. Ich glaube, vor 10 Jahren, wenn ich ein Business-Meeting gehabt hätte, ja, und da wären Leute zu mir ins Büro gekommen, hätten nur Spielzeug gesehen. Die hätten mich, glaube ich, für komisch gefunden. Ja, vor, als ich studiert habe, habe ich bei Dates, also wenn mich dann irgendwie Frauen oder sowas dann in der Studenten-WG besucht haben, da hatte ich jetzt nicht meine Pokémon-Karten auf dem Tisch liegen. So, ne? Oder meine Yu-Gi-Oh!-Karten oder meine Spielzeug und meine Comics, die ich aber schon hatte. Ja, ich habe sie nur versteckt. Und ich glaube, da passiert auch etwas, dass die Leute viel sich mehr dazu bekennen, ne? Gibt ja einen Grund, warum die Leute zu den Barbie-Kinopremieren gegangen sind und gedressed waren, ja, weil sie es gefeiert haben. Und es ist eben auch, was aus der Studie eben auch rauskommt, ist, jetzt haltet euch fest, Spielzeug hat für manche Menschen eine statusbildende Komponente. Also für manche Leute ist es die geile Uhr, ja, oder das fancy Auto. Und für andere Leute, und es sind nicht nur die eine oder die andere, es kann durchaus auch dieselbe Person sein, ja, aber es ist eben auch das 400 € Lego oder Megablock-Set, ja, die super limited He-Man-Figur, ja, The Castle, so, ne, nach dem Motto, ich hab's, weil ich kann.
Anna, wie ist es denn bei Mattel? Ich glaube, dass der Film ein großer Erfolg war und einen gewissen Einfluss auf auch die Verkaufszahlen der Figuren hatte, darüber brauchen wir gar nicht reden, aber wie groß war denn der Einfluss?
Man muss ja wirklich sagen, dadurch, dass wir natürlich ich habe es eingangs schon gesagt, 65 Jahre Barbie schon feiern, haben wir natürlich Marken, die schon echt auch seit vielen, vielen Jahren Menschen begeistern, viele Generationen irgendwie auch erreichen. Und ich meine, gerade dieses Thema erwachsene Fans oder Kidder, wie auch immer wir es bezeichnen, das ist was wir eigentlich schon seit Ewigkeiten auch bei uns mitbedenken. Ja? Also wenn ich überlege, wie lange wir schon die Sammler-Barbie-Puppen beispielsweise bei unserem Portfolio haben und wie sehr wir da auch mit den erwachsenen Fans, die waren immer schon eher für Erwachsene gedacht als für wirklich dann auch die Kinder, weil natürlich sehr, sehr viele Popkulturmomente da mit verarbeitet wurden oder eben auch Persönlichkeiten, die da verarbeitet wurden, eben in dieser Signature-Linie, wie wir die immer genannt haben. Also von daher haben wir das schon viele, viele Jahre irgendwie auch als Thema gehabt. Und von daher, ja, natürlich hat der Film auch da nochmal wirklich alle Generationen abgeholt. Ja, also viele Leute, die jetzt so lange nicht mehr an Barbie gedacht haben in ihrem Alltag, im Erwachsenenleben, weil sie vielleicht keine Kinder haben, wobei interessanterweise mehr als die Hälfte der, wie wir sie nennen, Kinder jetzt auch Eltern sind. Ja, aber trotzdem natürlich hat man nicht tagtäglich jetzt mit Themen wie Barbie Berührungspunkte. Und dadurch, dass es natürlich so präsent war und so viele Menschen erreicht hat und Generationen erreicht hat, weil es eben auch eher im Film an Erwachsene adressiert war, muss man einfach sagen, dass es natürlich auch viel dazu beigetragen hat, dass wir auch wieder gesehen haben, dass die Kiddles, die eben auch Franchise-Liebhaber sein können, generell dann einfach auch das Mitmachen und dann eben auch darüber hinaus nicht nur den Film sehen, sondern eben auch sich mit verschiedenen Lizenzen dann adressen oder die dann kaufen.
Wenn ich da noch reinspringen kann, ne, das haben wir in der Studie auch gesehen, das Thema Franchise-Lizenzen. Ne, wir haben ja quasi analysiert anhand der gesamten Customer Journey, welche Faktoren die Neugierde bei potenziellen Käuferinnen und Käufern wecken, ja, und welche Dinge dann tatsächlich zum Kauf stimulieren und welche Dinge dann bis hin zum Post-Purchase dich auch mit voller Liebe auch das Ding ins Regal stellen lassen, ja, oder ins Wohnzimmer oder sowas, ja. Und das hört sich erstmal klein an, aber wir haben tatsächlich herausgefunden, dass 13% aller Kaufentscheidungen, ja, 13%, ne, hört sich klein an, ist aber viel, weil es gibt 1000 Gründe, warum man was kaufen kann, damit zusammenhängt, dass es die richtige Lizenz ist und dass die Lizenz dann einspricht. Ja, das heißt, die richtige Lizenz zu wählen, kann massiv eben auch auf den Kaufentscheidungsprozess halt einfließen. Ne? Also sogar im Bereich der Neugierde, im Sinne von, hey, das ist exklusiv oder das, ne, das ist ja, eine Lizenz ist ja, hat ja meistens eine gewisse Exklusivität. Das zieht halt einen rein, ja. Und dann ist es tatsächlich so, wenn man auch noch Fan davon ist, dann ist es für die komplette Customer Journey, ist es einfach extrem machtvoll, das zu wählen. Und da ist natürlich Mattel mit dem Lizenzportfolio schon über die letzte Dekade oder auch länger schon auch mal einen guten Riecher. Das sehen die Hörerinnen jetzt nicht, ne? Aber ich habe hier eine Hot Wheels Thundercat Classic Version in der Hand, ja. Und Thundercats war eine meiner Lieblingsserien, als ich halt klein war und als ich gesehen habe, okay, das ist irgendwie neben dem Turtles-Bus gibt es einen Hot Wheels-Bus und dann noch den Thundercat muss ich direkt kaufen, habe das für alle meine Geschäftsführer auch mitgekauft, ne? Also wir sind ja zu dritt, weil es halt so cool ist. Und ich habe es wirklich nur wegen Thundercats gekauft, ne? Also das muss man dann auch sagen, ja. Und das ist dann auch eine riesen Chance, eben auch über die Spielwarenindustrie hinaus einfach die richtige Lizenz zu wählen. Und Mattel hat es ja vorgemacht.
Jetzt hast du, Anne, gerade schon gesagt, Kiddles waren bei euch eigentlich immer schon wichtig und haben eine Rolle gespielt. Und ich habe das Gefühl, aktuell befinden wir uns fast auf dem Höhepunkt, auf dem bisherigen Höhepunkt. Wie würdet ihr denn die zukünftige Entwicklung einschätzen? Also einmal vielleicht aus Sicht von Mattel. Anne, das kannst du uns geben. Und Thoran aus der allgemeinen Sicht der Spielzeugindustrie.
Ja, also ich meine, natürlich sieht man ein unglaubliches Wachstum. Gerade in Europa sieht man, der Wachstum war jetzt mittlerweile bei über 1 Milliarde, ja, nur in Europa. Und auch vor allem natürlich, wenn du so siehst, wie sich das verändert, da will natürlich auch, wollen viele mit draufspringen. Ihr als Spielwarenmesse habt das als Thema auch übergeordnet gewählt, für die diesjährige Messe. Von daher sieht man ja schon absolut Höhepunkt erreicht. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist da auf jeden Fall noch mehr möglich. Und wir haben da auf jeden Fall ein sehr starkes Produktportfolio, was aber so über alle unsere Marken und Kategorien hinweggeht. Ja, also wir haben nicht nur, wir haben zum Beispiel Little People, was ja eigentlich eine Marke für Preschooler ist. Ja, da haben wir zum Beispiel auch total verrückte Sachen wie eine Version von Ted Lasso beispielsweise oder eben auch Polly Pocket mit Friends, ja, also da auch mal wieder die Lizenzthematik. Also wir haben so viele verschiedene Sachen, nicht nur natürlich im Barbie-Bereich, sondern eben auch im Hot Wheels-Lizenzen, alle starken Partner an unserer Seite. Von daher, ich glaube, da ist echt noch Luft nach oben und wir priorisieren das auf jeden Fall absolut aktuell für uns. Ja, more to come.
Ja, also aus einer, ich sag mal, so einer Makroperspektive würde ich sagen, der Hype beginnt jetzt erst. Ja, also ich glaube, jetzt mal so im Business Case zu sprechen, so der Barbie-Film letztes Jahr war der ultimative Proof of Concept, dass es funktioniert. Und natürlich finde ich auch die Geschichte in dem Film natürlich gut. Was ich halt einfach gefeiert habe, so waren also wirklich die ersten 20 Minuten, wo man hat dieses Haus gesehen hat mit den offenen Wänden und der riesengroßen Bürste und sowas. Weißt du, man denkt so, ja, ich verstehe genau, wo das halt herkommt. Und im Marketing spricht man immer davon, so welche Codes benutzt du eigentlich, ne? Welche visuellen Codes, welche Sprache, ne? Welche Artefakte benutzt du eigentlich, um halt überhaupt in dieser Masse an Content-Überflutung, ne? Herausstechen zu können. Am Ende des Tages muss jede Marke halt um Aufmerksamkeit halt kämpfen. Und ich glaube, dass man daraus extrem viel ableiten kann für die generelle Kommunikation von nicht nur Spielzeug, aber auch Spielzeug ist, dass man sagen kann, okay, es gibt gewisse Dinge, die berühren dich halt irgendwie, ja. Und ich habe immer die Diskussion auch mit Luxus- und Premium-Marken, die ich betreue, die sagen immer so, ja, Luxus und Premium, es muss immer so super dezent, Dieter Rams, großer Weißraum sein, ja, zurückgezogen, weil Kommunikation für Erwachsene muss aussehen wie Kommunikation für Erwachsene, ja, bedeutungsschwanger, ja, Purpose, Mission und so, ja. Und was ich jetzt gerade kapiert habe, ey, vielleicht ist es genau der falsche Weg und manche Marken brauchen Fun, Joy, Playfulness, so, ne? Und deswegen hatten wir auch, ne, ich habe einer von also Mattel Leadership Team hat immer so Play is the way, ja, und ich glaube, ja, Play is the way. Ich glaube, dass viel mehr Marken diese gamifizierte, toyische Kiddle-Schiene auch fahren können, um dort auch nochmal Leute einfach mehr begeistern zu können und emotional anzubinden zu können, weil was ist denn stärker, als das innere Kind berühren zu können, so, ja. Deswegen, ich glaube eher, dass da noch viel, viel mehr kommen wird. Ich glaube, da werden mehr Filme in diese Richtung kommen. Und man sieht es ja auch, dass es, das war eben angesprochen, das ist Cross-Generationale. Ich glaube, spannend wird jetzt vor allem sein, dass man die richtigen Lizenzen, die richtigen Franchise wieder rausholt. Ne? Vieles ist ja immer so in der Bewegung. Ich habe es ja bei der Pressekonferenz bei Mattel ja auch erzählt. Ne? Wir haben ja auch Spaß die Leute gefragt, hey, welche Linie würdet ihr noch für Barbie sehen? Dann war ja ganz oben war Sailor Moon, ja, das fand ich richtig cool. Das habe ich gedacht, okay, das verstehe ich sofort. Ja, Sailor Moon ist ja auch eine IP, ein Franchise, das von Marken wie Chanel genutzt wird, ne? Oder Jimmy Choo. Ja, ist ja richtig Avantgarde. Ja. Aber was auch dabei war, und da habe ich mich kaputt gelacht, ist Buffy the Vampire Slayer. Ja, und da muss ich sagen, hey, das ist halt geil. So, ja, das ist dann dieser Millennial-Style, Y2K-Style, Jeans, ne? Normcore, ne? Aber gleichzeitig so Fantasy-Welt mit Vampiren. Und ich glaube, viele Marken, jetzt auch in der Spielwarenindustrie, guckt euch mal an, ja, welche Marken man jetzt nochmal, Franchise man wiederbeleben kann. Das ist wie im Sneaker-Business. Du bist immer so stark, wie dein Archiv ist.
Vielen lieben Dank für eure Einschätzungen. Ich glaube, es bleibt sehr, sehr spannend und wir können uns darauf freuen, als Kiddles, was die Zukunft so bringt. Wir haben jetzt immer mal wieder über eure gemeinsame Studie geredet. Ich würde euch jetzt nochmal die Bühne geben, vielleicht nochmal die wichtigsten Key Facts zusammenzufassen und vielleicht auch das nochmal zu ergänzen, was bis jetzt noch nicht Thema war. Anne, magst du vielleicht beginnen?
Ja, also ich meine, genau dieser psychologische Aspekt, über den wir ja die ganze Zeit sprechen, das ist natürlich total interessant zu verstehen, woher kommt das? Ja, und das haben wir jetzt schwarz auf weiß nochmal, eben mit unserer Umfrage. Und super, super spannend für uns natürlich auch, um jetzt weiter auch zu verstehen, was gehen wir an? Ja, was sind so die nächsten Schritte? Und da haben wir super, super viele spannende Insights jetzt durch diese Studie eben gewinnen können und sind gespannt, wie das jetzt weitergeht. Ja, natürlich so Highlights wie jetzt diese Lizenzen, die Tuan eben noch mal angesprochen hat, das nehmen wir uns natürlich zu Herzen. Was die Fans sich da wünschen würden, tragen wir natürlich auch weiter in unsere Entwicklungsteams und versuchen zu verstehen, ob da natürlich auch Potenzial ist. Aber vor allem der psychologische Aspekt ist für uns unglaublich spannend. Und ja, ich bin gespannt, wie wir da weitermachen. Aber da wird auf jeden Fall sehr, sehr viel raus entstehen aus meiner Sicht.
Thoran, hast du noch was zu ergänzen?
Für mich ist auch das Psychologische das gewesen, was eigentlich das Wesentliche war. Weil am Ende des Tages würde man ja immer denken, hey, Spielzeug ist einfach nur, um Spaß zu haben, ja, Zeitvertreib. Und jetzt merkt man aber, dass Spielzeug einen viel, viel höheren Stellenwert im Leben der Menschen genießt, als wir eigentlich gedacht hätten. Ich glaube, alle von uns haben das auch so ein bisschen auch in sich gespürt. Ne? Also ich habe letztens die Situation gehabt, da habe ich mir Actionfiguren gekauft. Ich habe zwei kleine Töchter und meine Frau hat die Actionfiguren ausgepackt, als ich nicht dabei war mit den Kindern, damit die damit spielen können und sowas. Und es hat mir so wehgetan. Ja? Ich habe erst danach verstanden, ja, wie wichtig mir sowas eigentlich auch ist. Und zu verstehen, dass Spielzeug zum einen eine heilende Wirkung eben haben kann, das innere Kind berührt, sowohl auch statusbildende Facetten bilden kann. So. Und am Ende des Tages ist das auch die Rolle von Marken, natürlich auch Menschen ein emotionales Gefühl auch mitzugeben. Ja, das ist der Grund, warum eine Marke wie Apple oder Nike immer erfolgreicher war als der Wettbewerb. Weil man Teil einer Community war, weil man Teil einer Lebenswelt war, ein Teil einer Bewegung. Ja? Und ich glaube, dass viele Marken aus der Spielindustrie auch das Potenzial haben, da sich stärker zu entwickeln, noch stärker eben auch die Erwachsenen anzusprechen. Und dann kommt es am Ende des Tages, und das ist so ein bisschen so die Vision, die ich dazu habe, dann wird es halt super spannend natürlich, wenn diese Dinge dann auch mit der Lebenswelt der Kinder dann da zusammenkommen. Ja, und man dann eben mit den Kindern zusammen da spielt, ja. Auch gerne in Cross-Franchise oder so, ne? Also wenn meine Kinder dann den Zauberdrachen haben, ne, und die Polly Pocket Magic World und ich dann halt, keine Ahnung, meine Polly Pocket-Figuren dazu stellen kann, ja. Und dann entsteht etwas, was, glaube ich, mega krass sein kann, ja, wenn dann die Eltern mit den Kindern zusammenspielen, weil sowohl die Kinder als auch das innere Kind berührt und emotionalisiert werden.
Ja, vielen lieben Dank für den Input von euch beiden zum Thema Kiddles. Ich denke, da können unsere Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall viel mitnehmen. Wir kommen jetzt tatsächlich zu unserer letzten Frage und wollen natürlich nochmal so ein bisschen hören. Wir haben schon gehört, was Mattel auf der Messe präsentiert hat. Aber was erwartet denn unsere Hörer noch so 2024? Und Thoran, was erwarten auch unsere Hörer von dir?
Ja, wir haben natürlich, ich hatte es schon gesagt, das große Jubiläum, was natürlich besonders zu Barbies Geburtstag, da gibt es ein offizielles Datum, 9. März, dann nochmal Peak haben wird. Also da freuen wir uns auf jeden Fall schon riesig drauf. Aber natürlich auch so Produkthighlights, ganz banal, die wir eben auf der Messe vorgestellt haben. Zum Beispiel absolutes Highlight, und da auch wieder auf das Kinderthema zurückzugehen, gerade die Gamer-Friends, ja, die Megablocks Xbox beispielsweise, die wir dort präsentiert haben, das erste Mal gezeigt, wie sehr, sehr aufwendig natürlich zu bauen ist, mit total coolen Features, mit einem kleinen Halo-Spiel, was man einlegen kann, was dann leuchtet, also wirklich mit total coolen Details, also sehr produktlastig, aber natürlich auch absolute Highlights für die Autofans da draußen, die Hot Wheels Legends Tour, die wir dieses Jahr wieder machen werden, um da auch ganz, ganz eng mit der Community zusammen zu sein. Wir sind wieder auf vielen Veranstaltungen, wo sich vor allem unsere Master of the Universe Fans treffen, unsere Moto Fans, mit denen wir natürlich auch sehr, sehr eng im Austausch sind, weil wir wissen, wie wichtig die Community für uns auch einfach ist. Also so haben wir verschiedenste Themen, die uns dieses Jahr erwarten, und wir sind völlig aufgeregt, nachdem wir jetzt auch alle nochmal unsere komplette Linie so an einem Ort gesehen haben, was da alles kommt, und hoffen natürlich auch, dass unsere Fans der Marken da Spaß dran haben und auch das innere Kind damit in sich wecken können wieder.
Da bin ich mir sicher.
Ja, und bei uns, also wir werden natürlich weiter kiddelten, ja, wir werden weiter Videospiel-Experiences bauen, Collabs zwischen unterschiedlichen Parteien machen, und jetzt aber für die Spielwarenmesse für mich, oder Spielwarenindustrie für mich jetzt so explizit, was ich noch, glaube ich, in Visier gehen werde, werde ich nochmal alle Kolleginnen da ansprechen, sowas. Ich glaube, ich nehme mir nochmal vor, dass wir bei manchen Sachen, die die Spielwarenmesse vor Ort angehen, dass man da, glaube ich, noch mehr das Kiddelt ansprechen kann, an den Ständen, ne, an den Backdrops, wie die Sachen ausgezeichnet sind. Mattel macht das super, Lego macht das super, aber ich glaube, da gibt es ein paar Akteurinnen, die können auch ein bisschen mehr playful sein und weniger transaktional. Hier ist mein Produkt, was kostet das? Das ist die Quantity. Meine ich so, nee, Leute, lass mal ein bisschen Spaß haben, und das ist das, was wir machen wollen. Ich glaube, wenn wir eine Sache aus diesen Sachen gelernt haben, ist, wir leben in Zeiten, die einfach ganz viel Spaß benötigen. Und die Leute wollen Spaß. Let's just have fun und joy.
Das sind auch schöne Schlussworte. Damit sind wir tatsächlich am Ende unserer heutigen Episode angekommen. Mir bleibt nur noch offen, dass ich mich bei euch bedanken wollte, dass ihr meine heutigen Gäste wart und so super über das Thema Kiddles uns informiert habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
Ja, sehr vielen Dank für die Einladung. Es war schön, dass wir uns wiedergesehen haben, auch wenn nur virtuell dieses Mal. Und ich freue mich schon, wenn wir das vielleicht nächstes Jahr wieder fortführen.
Ich freue mich auf jeden Fall auch. Ich bin wieder am Start, aber dann vielleicht mit einer App, die mich durchnavigiert. Ja.
Das kriegen wir hin. Oder ich begleite dich als persönlicher Assistent.
Oder so.
Dass wir deine Garderobe wiederfinden.
Ja.
Und dann natürlich auch noch vielen lieben Dank an unsere Hörer fürs Einschalten. Wir hoffen natürlich, euch hat es auch gefallen, und wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, alles Gute, und euch beiden natürlich auch alles Gute.
Yay.
Vielen Dank.